jetzt muss ich checken, bringt mich das, was ich gerade tue oder was ich entschieden habe, bringt mich das eigentlich in die Richtung, in die ich wollte? Führt das zu dem Ergebnis, was ich haben wollte?
Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Es ist pünktlich um 11 Uhr. Von daher schön, dass ihr alle wieder da seid zu unserem Impuls-Webinar, zu unserer Impuls-Webinar-Reihe, die wir ja jetzt mittlerweile schon seit Mitte März gemeinsam mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten immer um 11 Uhr gestalten. Wir haben jeden Tag einen unserer Top-Experten zu Gast. Und heute freue ich mich auf den Peter. Peter Brandl, Pilot, Unternehmer, Keynote-Speaker, ein Mensch, der sowohl in Deutschland, in Europa zu Hause ist, als auch in Amerika. Wir haben uns gerade ausgetauscht. Ich hoffe, ich darf das sagen. Du bist ja im Moment von deiner Liebsten sozusagen getrennt. Sie ist in den USA und du darfst hier in Deutschland die Stellung halten. Also das heißt, du spürst natürlich hautnah noch ganz anders diese Themen. Und für diejenigen von euch, die sich einfach fragen, Mensch, ihr habt ja gelesen, der Peter ist Pilot und er hat natürlich schon das Thema, wie treffe ich sichere Entscheidungen, wie gehe ich mit Herausforderungen um, ist natürlich so als Pilot oftmals auch so das Daily Business. Du hast vorhin schon gesagt, Mensch, schöner ist es natürlich immer, wenn alles glatt läuft. Läuft es im Moment auch nicht, läuft es beim Fliegen auch nicht und in vielen anderen Situationen auch. Und von daher sind wir natürlich mal ganz gespannt, was du uns heute für Impulse mitgebracht hast. Sie kennen das, ihr kennt das, ihr dürft gerne eure Fragen, eure ganzen Gedanken hier in den Chat reinschreiben. Und wir werden uns dann die letzten 10 Minuten, Peter, natürlich aktiv austauschen. Und jetzt sage ich einfach mal, die Bühne gehört dir, der Bildschirm gehört dir. Leg los. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Erstmal guten Morgen in die Runde. Jana, du hast es ja gerade gesagt, dieses Thema, schwere Entscheidungen zu treffen. Das im Cockpit habe ich das. Im Cockpit muss ich Entscheidungen treffen. Das will jeder von mir. In der Situation, in der wir jetzt gerade uns befinden, müssen wir das auch. Und das offenbart auch gleich so die Krux mit schweren Entscheidungen. Ich muss die nämlich in einem Zustand treffen, wo ich eigentlich gar nicht kann. Also Jana Kulhavi hat gerade gesagt, meine Frau Katja ist im Moment in Amerika, ich bin hier. Allein das ist schon eine Situation, wo man sich natürlich überlegt, ist das richtig? Soll das so sein? Was machst du jetzt? Und dann komme ich zu dem Wesen von schwierigen Entscheidungen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich muss die in einem Zustand treffen, wo ich es, weil ich zu wenige Informationen habe. Ich muss also eine Entscheidung treffen aufgrund von Vorannahmen. Das ist das Wesen einer schwierigen Entscheidung. Ich werde manchmal gefragt, ob es so einen Algorithmus gibt, dass man in Zukunft nur noch richtige Entscheidungen treffen kann. Nein, gibt's nicht. Das ist der Witz einer schweren Entscheidung, dass ich sie im Zustand von Unsicherheit treffen muss. Aber natürlich, Sie wissen ja, ich bin Pilot, ne? Linienpilot, ich war Fluglehrer. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass ein Pilot einfach mal so Entscheidungen ins Blaue trifft, das ist natürlich auch ein blöder Plan. Also brauchen wir ein Konzept, wie man die ganzen Dinge möglichst besichern kann. Und dieses Konzept möchte ich mit Ihnen heute Vormittag mal durchsprechen. Und zwar nicht ganz in der Form, wie wir es im Cockpit machen. Da heißt das Ding Vordeck. Also Vordeck, jeder Pilot kennt das Vordeck-Konzept. Ich habe das verändert auf eine Variante, die man sich merken kann. Das ist das Order-Konzept. Sie alle haben schon mal eine Order aufgegeben, also können Sie sich Orders merken. Wir müssen aber noch was dazu packen. Wir müssen noch was dazu packen, gerade in diesen Situationen, die wir jetzt haben. Und zwar müssen wir davor eine Frage stellen oder eine Unterscheidung machen, die eigentlich so banal ist, dass es mir schon fast peinlich ist, diese Unterscheidung zu erwähnen. Sie ist aber hochgradig relevant. Und zwar müssen wir die Unterscheidung machen zwischen Facts, also zwischen Fakten und Assumptions, zwischen Facts und Assumptions, zwischen Fakten und Vorannahmen, ja, oder Hypothesen könnte man Assumptions auch nennen. Und ich sollte tunlichst das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Was meine ich damit? Ein Fakt ist, dass im Moment gerade 187 Teilnehmer eingeloggt sind. In dem Moment, wo ich sage, geht die Nummer hoch. Ja, bei uns ist eine kleine Zahl, da sehe ich, wie viele Teilnehmer eingeloggt sind. Das ist ein Fakt. Der Knackpunkt ist, ich habe es gerade eben schon unbewusst vermischt, weil ich habe gesagt Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Und das ist eine Unterstellung. Ich habe keine Ahnung, ob diese Menschen, ob ihr alle, die jetzt gerade eingeloggt seid, ob ihr auch zuhört. Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand was ganz anderes macht, Nudeln kocht oder Mails bearbeitet oder einfach sich nur eingeloggt hat, damit halt die Zeit... Ich weiß es nicht. Also das ist eine Assumption. Und ich sollte das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Und genau diese Situation haben wir im Moment eben gerade, dass wir von sehr, sehr vielen Vorannahmen ausgehen. Also wir sind davon ausgegangen, dass es eine absolute dramatischen Verlauf geben kann. Davon sind wir ausgegangen und haben deswegen eine Entscheidung getroffen. Inzwischen macht man eine Vorannahme, dass wenn die Leute jetzt sich nicht an die Regeln halten, dass es dann eine zweite Welle gibt. Nochmal, ich möchte überhaupt jetzt dazu nicht Stellung beziehen, ob das richtig oder falsch ist. Es ist aber eine Vorannahme und kein Fakt. Und das muss ich mir immer wieder klar machen. Ich muss diese Unterscheidung zwischen Facts und Assumptions immer wieder hinkriegen. Ich brauche Assumptions, ich brauche diese Hypothesen, sonst kann ich keine Entscheidung treffen. Ja, weil ich einfach nicht genügend Informationen habe in bestimmten Situationen. Aber ich soll das miteinander nicht verwechseln. Was passiert, wenn ich das verwechsle? Das macht das Wort, deswegen benutze ich das Wort Assumptions auch so gerne, weil wenn du das Verb draus machst, to assume, dann kannst du dir das Wort schon mal vorstellen, das steht dann wirklich da, to assume means to make an ass of you and me. Das heißt to assume. Das heißt, das reitet mich in den Mist. Also ich muss hier wirklich die Sachen voneinander trennen. Und je komplexer und je dynamischer eine Situation ist, umso häufiger muss ich es auch überprüfen. Aber da komme ich nachher nochmal. Also der erste Punkt steht, das F von F minus Order steht für Facts. Was genau sind die Fakten? Und das können Sie sich in jeder Situation, in der ich eine schwere Entscheidung treffen muss, kann ich mir das genau überlegen. Welche Fakten habe ich jetzt genau? Was ist die genaue Faktenlage? Ich kann das vergleichen mit anderen Fakten. Ich kann das vergleichen mit anderen Situationen. Aber was genau sind die Facts? Wenn ich das einigermaßen klar habe, dann kann ich zu dem nächsten Schritt gehen. Im nächsten Schritt, das O steht für Options. Welche Optionen habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Und aber auch, welche Szenarien sind ableitbar? Sie wissen ja vielleicht, ich habe dieses Buch geschrieben, Hudson River, die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Buch, da geht es, wie der Name schon sagt, um schwere Entscheidungen. Und ich referenziere natürlich auf diese Notlandung damals im Hudson River, 15. Januar 2009. Sie erinnern sich wahrscheinlich, das war, als dieser Airbus in LaGuardia gestartet ist und kurz danach mit dem Gänseschwarm kollidiert ist, Triebwerke ausgefallen sind und die mussten im Hudson River notlanden. Wenn ich mir jetzt überlege, welche Optionen haben die in dieser Situation? Also mal bumm, Triebwerke sind aus, überlege ich mir, welche Optionen habe ich. Option Nummer 1, ich kann zurück nach LaGuardia. Das wäre aerodynamisch eine super Option, weil ein Flugzeug ja nicht wie ein Stein vom Himmel fliegt, wenn es keine Triebwerke mehr hat, es wird halt zum Segelflugzeug. Option Nummer 2, ich kann nach Teterboro. Teterboro ist ein Flughafen über den Hudson River drüber. Option Nummer 3, ich kann in den Hudson, also ich kann wirklich im Hudson notlanden. Option Nummer 4, ich kann meinen Flieger ungespitzt in den Supermarktparkplatz rammen. Das klingt schräg, ja, ich weiß, weil das ist eine blöde Option, ich überlege die ja nicht. Aber denken Sie mal bitte drüber nach. Ich glaube oder ich hoffe, Sie stimmen mir zu, ungespitzt in den Supermarktparkplatz ist besser als vollgetankt in der Schule. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen so bewusst, weil wir so schnell normalerweise dabei sind, Optionen zu bewerten. Ja, wir sagen, das geht eh nicht, das ist viel zu teuer, damit komme ich bei meinem Chef nie durch, in der jetzigen Lage darf ich das gar nicht ansprechen und, und. Wir sind so, so schnell dabei, Optionen zu bewerten. Und das ist ein völliger Schmarrn. Ja, wir müssen Optionen sammeln. Wir müssen die wirklich sammeln, ohne sie zu bewerten. Und da ist ein Punkt. Es gibt immer mehrere Optionen. Die gibt es immer. Ja? Allein, ich habe jetzt mit dem Hudson River, ich werde manchmal darauf angesprochen, ja, was war denn daran die schwere Entscheidung? Wir hatten ja keine anderen Optionen. Doch, es gibt immer andere Optionen. Das kann man sich im Zweifel allein deswegen überlegen, wenn Sie sich vorstellen, wenn das schiefgegangen wäre, dann wäre es sofort, dann hätte es nur ein paar Minuten gedauert, bis der erste Experte aufgezeigt hätte und gesagt hätte, okay, die hätten das und das und das und das machen. Es gibt immer andere Optionen. Insofern, ich reg mich da schon seit Jahren drüber auf. Ich hätte keine Covid-Krise gebraucht, um das zu sagen. Wenn irgendjemand sagt, dass eine Situation alternativlos ist, werden Sie bitte vorsichtig, weil das ist ein Schmarrn. Es gibt keine alternativlosen Situationen. Es gibt höchstens einen Mangel an Kreativität. Aber gut, Optionen. Ich muss mir überlegen, welche Optionen habe ich. Und oder ich muss mir überlegen, welche Szenarien habe ich. Das passt genauso in dieses in das O rein. Also Optionen, welche Szenarien habe ich. Wenn wir das jetzt gerade auf Covid beziehen, es gibt immer die Diskussion darüber, okay, wer hat jetzt recht? Also haben jetzt die recht, dass das alles gar nicht so schlimm ist oder haben die recht, dass es alles ganz dramatisch ist? Mir persönlich ist es ehrlich gesagt wurscht, wer recht hat, weil als Pilot sehe ich wieder zwei Szenarien. Und diese beiden Szenarien muss ich beachten. Ich hab vielleicht meine persönliche Meinung zu welchem dieser beiden Szenarien, also es wird ganz easy, ja, oder es wird dramatisch. Ich habe meine persönliche Meinung, zu welchem ich mich mehr hingezogen fühle. Aber als Pilot, wenn ich eine Situation habe, wenn ich zwei Möglichkeiten habe und ich habe für keine von beiden einen Beweis, dann muss ich beide irgendwie einkalkulieren. Dann muss ich beide irgendwie auf dem Schirm haben. Ja? Also überlege mir, welche Szenarien habe ich. Wenn ich diese Szenarien klar habe, dann kann ich mir im nächsten Schritt überlegen, das R von Order, ja? Options, R steht für Risks and Benefits. Welche Risiken, welche Chancen sind damit verbunden? Gehen wir wieder auf unseren Hudson zurück. Wenn Sie sich das Hudson nochmal vorstellen, die vier Optionen, zurück nach LaGuardia, wär aerodynamisch die beste Option gewesen, weil ein Flugzeug im Steigflug, also unter Volllast, steiler steigt, als es im Segelflug sinkt. Aber LaGuardia ist umgeben von dicht besiedeltem Gebiet, das heißt, wenn das schief geht, bringen wir nicht nur uns selber um, sondern auch die Leute, die da leben. Also fliegt raus. Ja? Teterboro war relativ schnell klar, wir kommen da nicht hin, wir sind nicht hoch genug. Also da reicht die Höhe nicht, fliegt also auch raus. Bleiben noch zwei Optionen übrig. Hudson River oder Supermarktparkplatz. Und Sie ahnen, plötzlich wird es easy. Plötzlich wird es relativ leicht. Bei den Szenarien, ja, wenn ich den Szenarien überlege, kann ich mir die Szenarien haben und kann die durchspielen und kann mir auch überlegen, was kosten die? Also, ja, welche Risiken habe ich dabei? Und dann muss ich irgendwann mal mir die Frage ernsthaft beantworten, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Die Frage muss ich beantworten, sonst wird sie mir irgendwann mal gestellt, weil der Preis taucht ja auf. Also das macht ja nichts, wenn ich jetzt sage, das kostet alles nichts, wenn ich weiß, das kommt. Also O steht für Options, F für Fakten, Bindestrich, O steht für Optionen, Options, R steht für Risk and Benefits, das D steht für Decision. Jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Jetzt hast du die Fakten, jetzt hast du deine Optionen, deine Szenarien, jetzt hast du die Risiken und die Chancen abgewogen. Jetzt muss man eine Entscheidung treffen. Was machen wir? Wir gründen einen Arbeitskreis oder wir stellen uns tot. Ja? Wir setzen uns hin und sagen, ha, erstmal abwarten. Leute, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Das ist einfach so. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Und so paradox wie das ist, aus der Fliegerei kann ich sagen, eine schlechte Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Weil eine falsche Entscheidung hat falsche Auswirkungen. Und die kriege ich mit. Komme ich aber gleich nochmal drauf. Also D steht für Decision, ich muss eine Entscheidung treffen und das E steht für Execution, im Sinne von to execute, also ausführen. Ich weiß, das hat im Deutschen eine andere Konnotation, aber ausführen. Jetzt muss ich es auch machen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, jetzt muss ich es auch machen. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass die Entscheidung alleine, sich in einem Fitnessstudio anzumelden, dass das nichts bringt. Und dabei ist es vollkommen wurscht, ob das ein teures oder ob das ein billiges Fitnessstudio ist. Ich muss das auch machen. Ich muss es dann auch tun. Also O, Options, Risk and Benefits, D steht für Decision, E steht für to Execute, jetzt muss ich es auch machen. Und das R steht für Review oder Reassess. Jetzt muss ich checken, bringt mich das, was ich gerade tue oder was ich entschieden habe, bringt mich das eigentlich in die Richtung, in die ich wollte? Führt das zu dem Ergebnis, was ich haben wollte? Ich habe vorhin schon gesagt, eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Das setzt aber voraus, dass ich eine Entscheidung treffe, dass ich etwas mache. Weil, wenn die falsch ist, hat sie falsche Auswirkungen. Beispiel, wenn ich vor einem Vortrag... Ich liebe Bienenstichkuchen, da stehe ich drauf. Und Käsekuchen mag ich auch. Und es gibt ja hoffentlich bald mal wieder die Situation, wo ich wieder Live-Vorträge halten kann und wir uns vielleicht auch mal live sehen. Wenn ich direkt vor einem Vortrag drei Stücken Käsekuchen esse, dann ist das ein blöder Plan. Warum? Weil ich auf der Bühne die ganze Zeit wahrscheinlich aufstoßen muss. Und Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wenn Sie hier ein Headset haben, ein Mikro und aufstoßen müssen, das ist einfach doof. Jetzt weiß ich, dass ich aufstoßen muss, das liegt nicht an kosmischen Strahlen, sondern es liegt an der falschen Entscheidung, die ich getroffen habe. Jetzt ernsthaft, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, dann muss ich genau monitoren, wo geht das hin? Ja? Ich muss es permanent kontrollieren, bringt mich das in die richtige Richtung? Wenn ich Ihnen Fliegen beibringe, dann sage ich am Anfang, okay, jetzt fliegst du mal nach Osten, dann steuern Sie brav nach Osten. Dann warte ich 3 Minuten und irgendwann sage ich so mit einem leicht blöden Grinsen, ja, wir wollten doch eigentlich nach Osten fliegen. Und dann schauen Sie auf den Kompass und merken, Sie fliegen irgendwo hin, aber nicht mehr nach Osten. Warum? Weil unser Flugzeug beeinflusst wird, in dem Fall von Wind oder von Thermiken. Und so ist es in jeder Situation. Je dynamischer und je komplexer eine Situation ist, umso häufiger und umso krasser muss ich reassessen. Das heißt, wenn wir das auf unsere jetzige Situation beziehen, ich persönlich glaube, in der Situation vor 3 Wochen hätte ich wahrscheinlich die gleiche Entscheidung getroffen, auf der Datenlage, die damals war. Ja? Der Knackpunkt ist nur, ist die Datenlage jetzt noch die gleiche? Haben wir neue Informationen? Haben wir überhaupt die Informationen, die wir brauchen? Und wenn wir sie nicht haben, dann müssen wir sie halt verdammt nochmal beschaffen. Ja? Ich muss eine Situation, je dynamischer ist, umso häufiger muss ich sie reassessen. Umso häufiger muss ich mir darüber Gedanken machen, okay, war das die richtige Entscheidung? Und wenn sie sich als falsch herausstellt oder als Irrweg, ja, dann muss ich sie entsprechend korrigieren. Und jetzt ist wieder der Knackpunkt. Die Diskussion, in meinen Augen, ob der Lockdown richtig oder falsch war, ist völlig müßig. Die ist vollkommen müßig. Im Hudson River hat es 208 Sekunden gedauert, von Bumm zu Bumm. Also von dem Moment, wo die Triebwerke aus waren, bis zu dem Moment, wo sie unten aufgesetzt sind. Der Prozess danach, um rauszufinden, ob die Entscheidung richtig war, hat 18 Monate gedauert. Der Knackpunkt ist, also ob der Lockdown richtig oder falsch war, die Entscheidung, die bringt uns bloß um die Schuldfrage. Und die Schuldfrage ist eine Geschichte, die uns wieder davon abhält, richtige Entscheidungen zu treffen. Jetzt wird es ein bisschen kritisch, weil wenn jemand eine Entscheidung trifft und die war nachher falsch, das Risiko habe ich. Das habe ich schlicht und einfach. Das habe ich, wenn ich eine Entscheidung im Zustand von Unsicherheit treffe, dann habe ich immer das Risiko, dass das Ding falsch ist. Wenn ich danach dafür bestraft werde, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, was werde ich denn bitte tun? Was werde ich denn bitte tun? Dann mache ich nichts. Dann mache ich nichts. Und das bedeutet, nichts zu tun ist meistens weniger riskant, als eine Entscheidung zu treffen, die potenziell falsch sein könnte. Und jetzt kriegen Sie vielleicht auch eine Idee, warum gerade relativ wenig passiert. Weil den Status quo aufrechtzuhalten, ist schlicht und einfach weniger riskant für die Leute, die nachher die Entscheidung verantworten müssen. Bedeutet also für alle von uns, dass wir uns darüber nachdenken sollten, wie gehen wir damit eigentlich um, wenn jemand eine falsche Entscheidung getroffen hat. Wie gehen wir damit wirklich um? Lassen wir die Leute überleben oder werden die geköpft? In diesem Kontext kann man auch gleich noch einen zweiten Effekt nehmen. Das hat nämlich was mit unseren Wahrnehmungsfiltern oder Wahrnehmungseffekten zu tun. Wenn ich in einem Cockpit, ich ärgere mich immer darüber, wenn er gesagt, der Pilot konnte das Flugzeug landen. Das ist ein völliger Blödsinn. Ein Verkehrsflugzeug wird immer von mindestens 2 Personen geflogen. Man kann das alleine fliegen im Notfall, aber Cockpitarbeit ist Teamarbeit. Also wir arbeiten da zu zweit vorne. Und wenn ich im Cockpit sitze, dann möchte ich die Meinung meines Kollegen, meiner Kollegin wissen. Das ist eine Ressource, die ich habe. Und jetzt kann ich der erfahrenste, älteste Kapitän sein und ich kann einen ganz jungen Co-Piloten oder eine ganz junge Co-Pilotin haben. Wenn die ein blödes Gefühl haben, dann möchte ich das verdammt nochmal wissen. Warum? Weil ich auch in dem Flieger sitze. Ich will es einfach wissen. Es gehört dazu. Bezogen auf unsere Situation bedeutet das auch wieder, wir müssen uns überlegen, ob wir gerade einfach nur mit Killerphrasen um uns drumherum schmeißen. In dem Moment, wenn jemand eine andere Meinung vertritt als meine, und das gibt sofort Ruf, und das wird sofort auch persönlich beleidigen, oder einfach nur, wie kannst du, ja, egal in welche Richtung das geht, dann führt das im Höchstfall dazu, dass wir nichts mehr sagen. Und das ist blöd. Also die erste, in einem Team sorgen sie dafür, dass Menschen ihre Meinung sagen können, vor allen Dingen, wenn die nicht ihrer Meinung entspricht. Natürlich muss in einem Cockpit nachher jemand eine Entscheidung treffen. Ein Cockpit ist kein basisdemokratischer Zustand. Ich treffe eine Entscheidung, ja, und die führe ich dann auch durch. Das ist die Captain's Decision. Dafür nehme ich auch die Verantwortung. Aber ich muss hören, was die anderen sagen. Ich hatte gerade eben schon über ein paar Wahrnehmungsfilter geredet. Das war einer davon. Ein zweiter Wahrnehmungsfilter, das sollte uns immer klar sein. Wir tendieren dazu, nur das wahrzunehmen, was wir sehen wollen. Also jede Entscheidung basiert ja auf meinen Informationen. Und da habe ich diese Wahrnehmungsfilter. Meine Brille oder ohne Brille ist ein Wahrnehmungsfilter. Wir haben noch ein paar mehr. Einer oder die beiden wichtigsten sind die, wir tendieren dazu, nur das zu sehen, was wir sehen wollen. Und damit kriegen wir eben auch einen begrenzten Bereich mit. Wir Informationen, die vielleicht in eine andere Richtung gehen, filtern wir aus. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist Basispsychologie. Das Ganze wird noch verstärkt durch die Art und Weise, wie unsere Social Media gestrickt sind. Also Facebook zum Beispiel, auch Google, funktionieren deswegen so erfolgreich, weil die einen Algorithmus haben, ihnen tendenziell nur Informationen zu zeigen, von denen sie gut der Algorithmus ausgeht, dass sie ihnen gefallen, also dass sie sie interessieren. Facebook will uns nicht langweilen. Das bedeutet aber auch, dass Facebook uns das zeigt von dem, was tendenziell unserer Meinung entspricht. Wir sind also in so einer Bubble. Das sind wir eh schon, aber durch die Informationslage nochmal stark verstärkt. Ja, krass verstärkt. Im Zweifelsfall, die können Sie es auflösen. Leihen Sie sich mal ein Notebook von jemandem, der echt eine andere Meinung hat, und googeln Sie da mal. Ein zweiter und letzter Wahrnehmungseffekt noch, und das ist wirklich blöd, wir tendieren nämlich dazu, mit dem, was wir tun, das zu bestätigen, was wir davor gemacht haben. Wir tendieren dazu, das zu bestätigen, was wir davor gemacht haben, um einfach zu sagen, jo, ich hatte recht. So, wir haben ein sehr, sehr simples Konzept, habe ich Ihnen gezeigt, dieses F-Order-Konzept, Fakten gegen Assumptions, für mich der wichtigste Punkt, dann das Order, die Options und Szenarien, welche habe ich, Risks and Benefits, Decision, dann muss ich eine Entscheidung treffen, E für Execution und das R steht für Review und Reassess. Und wenn wir das Ganze dann noch in diesen Rahmen packen, dass wir versuchen wenigstens, uns möglichst wenig vorzumachen und vor allen Dingen auch auf andere Menschen zu hören, gerade eben die, die eine andere Meinung haben, die wirklich eine andere Meinung haben. Ich muss nicht Recht geben, aber ich kann versuchen zu verstehen. Und wenn wir das schaffen, und dann miteinander versuchen, das Ganze zu tun, ich glaube, dann haben wir auch eine relativ gute Basis, die Herausforderungen und die Schwierigkeiten, vor denen wir jetzt gerade stehen, auch zu bewältigen. Hau, ich habe gesprochen.
Das war sehr gut. Hau, ich habe gesprochen, genau. Das war mein Zeichen, um wieder reinzukommen.
Genau.
Spannend. Ja, das ist schon natürlich eine ganz interessante Herangehensweise, das jetzt wirklich so mit deinen ganzen Erfahrungen als Pilot, aber natürlich auch als Unternehmer zu betrachten. Sehr gut, gefällt mir hier schon so das erste Feedback. Und ich beginne auch einfach mal mit der Fragerunde aus dem Chat. Der Markus hat eine Frage, und zwar, was bedeutet im Zusammenhang mit Hudson River CRM Crew Resource Management? Welche Regeln gibt es?
Da gibt es eine ganze Menge. Also für die Nichtflieger hier, es gibt ein Thema in der Fliegerei, das heißt Crew Resource Management, CRM, also nicht Customer Relationship Management. Und vereinfacht gesprochen bedeutet das, dass der psychologische Faktor im Cockpit, also der Human Factor. Und man kann sich, welche CRM-Regeln es genau gibt, da würde ich dann vorschlagen, schicken Sie mir eine persönliche Mail, dann können wir das mal 1:1 diskutieren. Aber vereinfacht gesprochen für alle anderen, ich sitze gerade in Berlin, wir haben strahlend schönes Wetter. Bei so einem Wetter ein Flugzeug von A nach B zu fliegen, das ist echt keine große Kunst. Wenn alles passt, also wenn wirklich alles passt, ein Flugzeug von A nach B zu fliegen, das bringe ich fast jedem, würde ich sagen, in Airbus in 2 Tagen im Simulator bei. Das ist echt keine Kunst. Das heißt, wenn alles passt, haben wir Ressourcen frei, dann können wir da sitzen, Kaffee trinken und uns unterhalten. Blöd wird's, wenn uns was um die Ohren fliegt, wenn irgendwas schief läuft. Und dann plötzlich reduzieren sich Ressourcen massiv. Kennt jeder vom Autofahren. Als wir das Autofahren gelernt hatten, ganz am Anfang, mussten wir uns wirklich konzentrieren, wenn wir auf die Autobahn gefahren sind. Heute haben wir alle möglichen Ressourcen frei. Und das Crew Resource Management, es geht darum, wirklich dafür zu sorgen, möglichst keine Ressourcen zu verschwenden. Und wenn meine Mitarbeiter zum Beispiel sich nicht trauen, mir zu widersprechen, das war das Ding, was ich vorhin gesagt habe, verschwende ich Ressourcen. Das ist einfach Ressourcenverschwendung. Darum geht es im CRM.
Okay, super. Also lieber Markus, gerne natürlich auch an uns oder direkt an den Peter deine Frage auch, dann passt es doch. Gut, ich habe hier gleich so, da sind so 2, 3 Fragen, die gehen in die ähnliche Richtung. Und zwar die Frage, du sagst ja ganz bewusst, sorgen Sie dafür, dass im Team jeder seine Meinung sagen darf. Und hier bewusst die Frage, wie nimmt man Mitarbeitern die Angst, ihre eigene Meinung zu vertreten?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage. Das ist kein Ding, was ich so machen kann, sondern es ist meistens ein kultureller Shift. Das ist eine Kulturveränderung. Es gibt so ein Phänomen Machtdistanz. Und diese Machtdistanz, guck mal, ich bin ein Mann, Anfang 50 mit relativ viel Erfahrung. Wenn ich jetzt eine ganz junge Mitarbeiterin hätte, 19 oder 20, dann hat die, Entschuldigung, wenn ich dieses Stereotyp jetzt benutze, aber dann hat die naturgemäß Schiss. Ja? Also ich kann jetzt sagen, und wenn ich dir jetzt sage, du musst keine Angst haben, das ist Blödsinn, oder? Sondern ich kann das tatsächlich nur vorleben. Was kann man tatsächlich machen? Die einfachste Variante ist, dass wir aufhören, so zu tun, als würden wir selber keine Fehler machen. Also in dem Moment, wenn ich erstmal aufhöre, Fehler gleich zu sanktionieren, ich muss jetzt nicht keinen Heiligenschein haben. Aber selbst wenn ich mal stinkig bin, dann kann ich zu diesem Mitarbeiter am nächsten Tag oder Mitarbeiterin gehen und sagen, hey, pass auf, sorry, ich war gestern sauer, ist passiert, kann das nachvollziehen, warum es passiert ist. Und dann erzähle ich einen Fehler von mir selber. Ja, also wenn wir in so eine Kultur reinkommen, dass wir über Fehler reden können, das nimmt tatsächlich diese Angst ein bisschen. Und ich muss mir natürlich ganz klar machen, wie ich reagiere. Ja, das ist der wichtigste Punkt. Wenn ich die Augen rolle und wenn ich wutschnaufend die Tür knalle, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Leute mir nichts sagen.
Okay, gut. Also da einfach auch erstmal so in die Selbstreflexion gehen.
Das ist
ja, genau. Jetzt geht es genauso in die andere Richtung, weil ich meine, das Thema ist ja auch, dass es für viele Führungskräfte sehr schwer ist, einfach die Verantwortung für eine Entscheidung zu übernehmen. Ja. Und hier die Frage, wie schaffe ich es jetzt bei einer Führungskraft, sie dazu zu motivieren, Entscheidungen zu treffen und die Angst zu nehmen?
Das sind ja zwei Fragen. Die eine ist, wenn ich eine Führungskraft dazu motivieren muss, ist es ja mein Mitarbeiter. Ne? Also dann sind wir wieder in der Mitarbeitergeschichte. Genau. Ich fange mal andersrum an. Wie gehe ich selber, wenn ich Führungskraft bin, mit meiner Angst um? Da bin ich wirklich knüppelhart. Da sage ich, Leute, das ist euer verdammter Job. Das ist der verdammte Job einer Führungskraft. Deswegen sagt man, ein Chef hat die Verantwortung. Wenn ich keinen Bock habe, das zu übernehmen, es gibt echt genügend Schönwetterkapitäne. Wenn ich darauf keine Lust habe, dann lasst es jemanden tun, der es macht. Das gehört für mich echt. Und da bin ich wirklich, da werde ich stinkig, weil es gibt echt viele, die sich dann damit sonnen und im Zweifel aus der Verantwortung stehen. Das ist der Witz, Führungskraft zu sein. Wenn es darum geht, selber eine untergeordnete Führungskraft dahin zu motivieren, ist das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Dann können wir so, mit Piloten mache ich so Runden, wo jeder seinen heftigsten Fehler der letzten 24 Monate zum Beispiel erzählt. Mindestens ERM-Training. Das kann man auch mal überlegen, dass man sich mit seinem direkten Kreis zusammensetzt und wirklich jeder erzählt mal seinen Fehler und wir reden drüber. Und dann merken wir tendenziell, dass wir irgendwie alle zu Fuß aufs Klo gehen.
Okay, aber klares Statement, gell? Also eine Führungskraft hat da einfach diese Verantwortung. Gut, ich gehe gerade noch mal weiter. Oh, ist auch eine interessante Frage. Wie geht man damit um, wenn man merkt, dass die Meinung des anderen sehr egoistisch geprägt ist?
Das ist am Ende des Tages, ist das bei jeder Meinung so. Ja? Altruismus ist auch ein Egoismus, meistens der mit dem Heiligenschein. Ja? Aber eine Meinung heißt deswegen Meinung, weil es meins ist. Sonst wird es deinem oder unserung heißen. Das hat, glaube ich, Frau Birkenbiel irgendwann mal gesagt. Mhm. Wir müssen uns nicht, die Birkenbiel hat damals auch gesagt, wir müssen nicht unbedingt einer Meinung sein. Das ist durchaus möglich. Die Meinung eines anderen, es ist wichtig, für mich ist es wichtig, dass ich sie kenne, dass ich versuche, sie zu verstehen. Aber es gibt bestimmte Punkte, wo ich auch einfach andere Meinung sein kann. Ja, vielleicht manchmal auch sein sollte. Das ist doch das Schöne. Wir sind ja erwachsene Menschen. Und wir können uns doch mögen, wir können zusammenarbeiten, auch an bestimmten Punkten unterschiedliche Meinungen sind. Irgendwann muss ich in bestimmten Situationen eine Entscheidung treffen. Ja? Und die muss dann, dafür gibt es dieses wunderbare Wort Commitment. Ja? Lustigerweise das Wort, das Verb davon ist to commit a crime, etwas begehen. Also das hat dann auch was mit Anfangen zu tun. Dann sollten wir uns auch hinter dieser Entscheidung versammeln und sie und zusammen losmarschieren. Aber wir müssen nicht unbedingt immer einer Meinung sein.
Okay, gut. Ja, das geht so ein bisschen hier auch in die eine Frage, die ich hier unten sehe. Andere Meinungen zulassen, okay, aber wie gehe ich am besten damit um, wenn einer Bullshit ist? Also es ist ja wirklich immer die Sichtweise von einem jeden Einzelnen, oder?
Finde ich das jetzt ganz so spannend. Wer definiert, was Bullshit ist?
Ja, genau. Ja?
Also das ist wirklich so dieser Punkt, was ich vorhin auch gemeint habe. Ich weiß faktisch im Moment nicht, was richtig ist. Und wir haben immer der Meinung, meine Meinung ist richtig. Ja, das ist ja auch so ein psychologisches Phänomen. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, meine Überzeugung ist blöd. Habe ich noch nie getroffen. Also blöd ist immer der andere. Also ne? Manche Sachen sind aber tatsächlich ein bisschen schwer zu ertragen. Und da...
Okay, gut. Ja, ich sehe hier auch gerade noch wieder die Frage vom Hans-Jörg Stefan. Super Landung erstmal zu deinem Vortrag. Auch hier, das Thema hatten wir schon so ein bisschen, aber da merkst du natürlich, das beschäftigt natürlich sehr, sehr stark. Ich entwickle Strategien mit dem Management-Team von KMU. Oft hat der CEO Angst vor einer Fehlentscheidung bei der Strategieauswahl.
Ja.
Was kann man da tun? Weil das ist ja schon sehr weitreichend.
Also das Erste ist, natürlich hat er Schiss, vor allem, wenn es sein eigenes Unternehmen ist. Wenn es nämlich dann schief geht, ist er danach pleite. Dann ist vielleicht mein Lebenswerk weg. Also der erste Punkt ist, diese Angst ist ja erstens da und zweitens oft genug auch begründet. Also die hat ja auch Sinn. Ne? Insofern sollte man als Erstes diese Angst annehmen, wahrnehmen und auch pathetisch gesagt wertschätzen, weil sie gehört einfach dazu. Das, was ich vorhin gesagt habe mit diesen Szenarienmodellen, das ist so die Art und Weise, wie ich dann mit den Leuten arbeite. Also ich stelle verschiedene Szenarien eben da oder eben Optionen und dann werten wir die Risks and Benefits ab. Ja? Und dann werten wir auch klassische, das ist Versicherungsmathematik eigentlich. Ich habe bestimmte Szenarien, ich weiß, wenn ich diesen Weg gehe, dann kann ich ableiten, okay, was kostet mich der im Zweifelsfall? Mhm. Und was kostet es mich, wenn ich ihn nicht gehe? Also, ja, das ist ja, und das kann ich runterleiten und dann habe ich relativ, wenn ich mir die Frage stelle, was verliere ich, wenn ich es mache? Und was verliere ich oder was riskiere ich, wenn ich es nicht mache? Das ist so ein Weg, mit dem ich es mache, mit dem ich den Leuten, wie ich sie begleite. Nichtsdestotrotz bleibt ein Restrisiko, das ist das Wesen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, so mit Blick auf die Uhr, ich gehe jetzt einfach auch nochmal so auf die letzten zwei Fragen, auch bezogen auf dein Thema. Welche Rolle spielte Intuition bei Sully und was?
Also darüber könnten wir jetzt allein, glaube ich, 4 Stunden Workshop machen. Intuition, Sullenberger selber sagt Erfahrung. Also wir können jetzt darüber streiten, was Intuition eigentlich ist. Sehr, sehr häufig ist es zurückführbar auf Erfahrung und Vorbereitung. Das, was der Sullenberger hatte, oder als Fluglehrer gibt es die What-If-Technik. Wenn ich dir Fliegen beibringe, frage ich dich ständig, was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt machen, wenn? Im Cockpit ist es das Gleiche. Wenn ich im Cockpit keine Zeit habe, treffe ich keine Entscheidung, sondern ich mache das, was ich mir vorher überlegt habe. Also Sullenberger hat sich zigmal überlegt, was würde ich machen, wenn wir jetzt die Engines gehen, also wenn wir jetzt die Triebwerke ausgehen, und hat das dann spontan gemacht. Das ist aber jetzt hirnphysiologisch, wird aber jetzt wirklich weit gehen, nicht unbedingt mit Intuition erklärbar, sondern das, was wir dann als Intuition empfinden, hat tendenziell mehr mit so einem Preset-Raster zu tun, das einen Reiz auslöst, der erkannt wird, und deswegen machen wir das.
Okay, letzte Frage, ja oder nein, war die Entscheidung einstimmig im Cockpit im Hudson zu landen?
Ja.
Ja, gut, klare Aussage. Lieber Peter, ganz, ganz lieben Dank für diesen tollen Austausch, für diesen wunderbaren Input.
Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.